Ja, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst auch miteinander erleben dürfen heute. Ich möchte euch hineinnehmen heute in die Situation unseres Bibeltextes, den ich dem Neuen Testament entnommen habe, einer Begebenheit, die wir in den Evangelien berichtet finden. Sie finden wir im Markus-Evangelium. Und Jesus hat ja ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wenn er gepredigt hat. Wenn Jesus aufgetreten ist, dann hat er manchmal Begeisterung erlebt und manchmal hat er Ablehnung erlebt. Und es war manchmal so ein Hoch und ein Herunter und das ging auch manchmal ganz schnell, wie die Stimmung sich verändert hat. Ich möchte euch heute auch in eine Situation mit hineinnehmen, die eigentlich eine größere Vorgeschichte hat. Den ersten Punkt, an dem ich das heute festmachen möchte, habe ich überschrieben mit dem Gedanken geführt. Geführt. Jesus hat eine Predigt gehalten. Es waren viele Leute da, die ihm zugehört haben. Und er hat bei dieser Predigt oder nach dieser Predigt 5000 Menschen zu essen gegeben. Und die Leute waren begeistert, sie wollten ihn zum König machen, denn das ist doch super, wenn man jemanden hat, der aus so wenig Brot so viel machen kann. Ja, wenn man den zum König hätte, wäre doch eine tolle Geschichte. Und so haben sie, ja, wollten sie ihn am nächsten Tag erhöhen. Sagen, Jesus, super, so wie du hier aufgetreten bist, das ist genau richtig. Jesus hat sich der Sache aber entzogen. Er wollte nicht zum König gemacht werden. Er wollte das gar nicht. Und so ist er weggegangen. Er ist dann über das Wasser gelaufen, hat seine Jünger dort auf dem See, auf dem Boot, ist er ihnen begegnet. Danach wird noch berichtet, dass er Menschen wieder geheilt hat. Aber dann kommen auch wieder die Pharisäer und dann wird diskutiert über Unreinheit. Wird man denn unrein, wenn man sich da die Hände nicht gewaschen hat? Und Jesus sagt, nein, die Unreinheit kommt dadurch, durch eure Gedanken, nicht durch das Äußere, was so geschieht, sondern das, was in euch hinein ist. Und Jesus, so hat man den Eindruck, er möchte sich dieser Situation entziehen. Es scheint so, als ob er genug davon hat, immer wieder reduziert zu werden oder missverstanden zu werden. Und so begibt er sich auf eine kleine Reise. Deshalb auch der Punkt geführt. Er verlässt diese Gegend von Israel. Er geht weg. Er hat so den Eindruck, ich muss hier verschwinden aus Galiläa. Und so führt er seine Jünger, er geht nicht alleine, sondern er nimmt seine Jünger mit, so führt er die Jünger heraus aus ihrer gewohnten Umgebung in etwas Neues, in etwas Ungewohntes. Und so geht er mit ihnen nach Tyrus. Das ist also heute Libanon, auch damals war es eben halt auch nicht Israel. Und dachten, da kennt uns jetzt niemand. Da haben wir unsere Ruhe. Aber wer so ein bisschen die biblische Geschichte kennt, weiß, da kommt dann auch eine syrophönizische Frau. Sie hat eine von einem Dämon besessene Tochter. Und als sie Jesus dort erkennt, da möchte sie auch, dass ihre Tochter geheilt wird. Und Jesus, so hat man fast den Eindruck, heilt da so ein bisschen widerwillig. Und er zieht sich weiter zurück. Er geht weiter von Tyrus nach Sidon, das sind noch einmal 40 Kilometer nördlich. Dort in diese Region geht er. Und von dort aus macht er sich dann wieder auf den Weg zum See Genezareth. Manch einen Bibelwissenschaftler führt das dazu, dass er sagt, Moment, wenn ich in Tyrus bin und zum See Genezareth möchte, gehe ich doch nicht erst nach Sidon. Das ist so ähnlich, als wenn ich von München nach Augsburg fahren wollte und ich fahre erstmal nach Ingolstadt. Ja, manchmal macht es vielleicht sogar Sinn, wenn ein großer Unfall oder sowas ist, aber es waren hier damals keine Verkehrsprobleme, die dem im Weg standen. Jesus macht das scheinbar trotzdem. Ich glaube nicht, dass es hier ein Fehler in der biblischen Überlieferung ist, sondern ich denke, Jesus macht das ganz bewusst. In unserem Leben haben wir das häufig. Also ich stelle das auch bei mir selber fest, zumindest den Wunsch, dass immer etwas so ganz schnell geht. Ich bete und am liebsten habe ich dann auch sofort irgendwie dann so die Erfüllung. Das ist doch irgendwie so ein Wunsch, den wir dann auch manchmal haben. So der Weg von A nach B, das soll immer kurz und schnell sein. Also wenn irgendetwas passiert, dann wollen wir auch, dass es gleich umgesetzt wird. Aber Jesus führt seine Jünger hier erst einmal in eine ganz andere Situation hinein. Wahrscheinlich waren sie vorher auch noch nie weg aus Israel. Und ihr wisst, wie das ist, wenn man mal wo ganz anderes hingeht. Ich meine, das ist jetzt nicht wo ganz anderes, es ist immer noch in der Region. Die Menschen haben dort nicht total anders gelebt, aber doch anders. Denn es ist kein jüdisches Umfeld mehr. Menschen, die ganz anders dann doch auch für Juden zumindest gelebt haben. Und so macht das Jesus aus meiner Sicht auch bewusst. Er nimmt seine Jünger einmal mit. Er selbst hat sich ja immer wieder zurückgezogen und seine Jünger haben in der Zeit immer irgendwas gemacht, sind fischen gegangen oder haben sich um andere Dinge gekümmert. Es wird ja nicht immer berichtet. Aber jetzt nimmt Jesus seine Jünger mit, führt sie aus ihrem Alltag in eine neue Situation, in die Fremde. Dort, wo sie auch nicht mehr erkannt werden. Hier waren sie Menschen, die halt einfach unterwegs waren, Reisende. Und somit hat Jesus hier für seine Jünger auch einen, wir würden heute sagen, Perspektivenwechsel auch vorgenommen. Weg vom Denken, Jesus, du wirst unser König. Nein, plötzlich ist Jesus jemand, den man gar nicht mehr erkennt. Rückzug, Abschalten, Konzentration, Fokussierung, einmal nachdenken, vielleicht auch etwas Neues lernen. Ich glaube, Jesus will seinen Jüngern einfach auch mal neue Einblicke geben, die im Trubel des Lebens nicht möglich sind. Auch mal zu schauen, wie andere Menschen leben. Wenn man so unterwegs ist, man sieht auf einmal ganz anderes. Deshalb sagt man ja auch, Reisen bildet. Wenn man mal unterwegs ist, in eine andere Welt eingetaucht ist, selbst als Tourist, bekommt man in irgendeinem anderen Land mal doch einen anderen Blick auf das Leben dort, vielleicht auch auf das eigene Leben, dann wieder zu Hause und man sieht Dinge mit anderen Augen. Als wir vor 5 Jahren in Israel einmal waren und dann dort so an bestimmten Orten dann auch standen, wo man sagt, ja, hier könnte vielleicht tatsächlich auch die Bergpredigt gehalten haben oder hier, das ist hier Kapernaum, das verändert schon so ein bisschen den Blick auf die Situation. Man erlebt biblische Geschichte da dann doch nochmal ganz neu. So ging es mir jedenfalls. Und so führt Jesus auch seine Jünger. Er führt sie heraus und führt sie in etwas Neues hinein. Und hiermit stellt sich für mich auch die Frage, sind denn auch wir dazu bereit, uns von Jesus einmal führen zu lassen? Auch mal in ganz andere Lebenssituationen. Und können wir uns dort auch weiterhin darauf verlassen und sagen, ja, Jesus, der ist trotzdem noch an meiner Seite. Vielleicht erlebe ich etwas, was ich gar nicht erleben will, wo ich gesagt habe, lieber Gott, ich wünsche mir das in meinem Leben und es passiert etwas ganz anderes. Aber kann ich dann trotzdem noch sagen, ja, Jesus, er ist an meiner Seite. Er begleitet mich. Er begleitet mich auch auf neuen Wegen, vielleicht auch, wenn ich ganz neue Wege auch einschlage. Ich glaube, dass wir das einfach auch brauchen in unserem Leben, dass wir Perspektiven wechseln müssen, dass wir einmal mit den Augen des anderen versuchen sollen, die Welt zu verstehen, die Welt zu sehen und dadurch auch neue Aspekte lesen können, für uns lernen können. Und ich denke da an ganz persönliche Elemente, aber ich denke auch als Kirche, als Freikirche, als Adventgemeinde, da ist es für uns auch wichtig, immer wieder mal auch andere Perspektiven auch einzunehmen, innezuhalten und Dinge auch richtig einzuordnen. Wer sich jedenfalls von Gott führen lässt, so bin ich überzeugt, der entdeckt auch Neues. Ich muss dabei an eine Geschichte denken, die hier auch mit der Gemeinde Nymphenburg verbunden ist. Es ist ja jetzt schon wieder ein bisschen mehr als 20 Jahre her, dass ich hier Prediger dieser Gemeinde geworden bin. Und irgendwann, relativ am Anfang, habe ich auch mal den Seniorenkreis geleitet. Und Schwester Baumgartl, du wirst dich bestimmt noch daran erinnern. Irgendwann haben wir dann also auch mal, habe ich mal gefragt, das war nach einem Besuch bei der Schwester Einsiedel in Moosach. Ich weiß es noch ganz genau. Ich saß da so bei ihrem Wohnzimmer, man guckte so raus auf den Fernsehturm und irgendwie sind wir auf diesen Fernsehturm gekommen und sie hat mir erzählt, boah, ich habe genau gesehen, wie der gebaut worden ist. Sag ich, und ich fragte sie, na, warst du denn auch schon mal oben? Sagt, nee, war ich noch nicht, aber wollte ich schon immer mal hingehen. Also das war Anfang der 2000er Jahre. Und der ist ja, 72 war die Olympiade, ne? Da ist das also eröffnet worden. Und dann habe ich irgendwann mal im Seniorenkreis gefragt, wer war denn schon mal da oben? Weil als Tourist, als Neumünchner, war man natürlich schon längst auf dem Fernsehturm mal oben gewesen. Und kaum einer war dort. Aber alle haben gesagt, ich wollte da schon immer mal hoch. Und dann haben wir das organisiert und dann habe ich mich darum gekümmert und dann hatten wir mal einen Seniorenkreis oben auf dem Fernsehturm. Erinnerst dich? Und du hast sogar deinen Mann mitgebracht. Ja, wir sind dann auch in das Restaurant, damals war das noch nicht so ein Nobelrestaurant, so ein ganz normales, haben uns da reingesetzt. In einer Stunde hat sich das ja einmal um sich gedreht und alle waren ganz begeistert, ihre Stadt aus einer anderen Perspektive mal zu sehen. Boah, das ist ja hochinteressant, München mal aus dieser Perspektive zu sehen. Man gewinnt ganz neue Eindrücke. Und wer noch nicht auf dem Fernsehturm war, soll das mal machen und mal hochgehen und schauen. Es ist tatsächlich ganz interessant. Aber diese andere Perspektive, Dinge aus einer anderen Perspektive wahrzunehmen, ich glaube, das ist einfach hilfreich für uns ganz praktisch in unserem Leben und auch übertragen auf so viele andere Dinge, die uns in unserem Leben begegnen. Jesus hat hier seine Jünger also auch mitgenommen. Sie haben diese Reise gemacht. Sie sind also erstmal weggegangen aus Israel, weiter in den Norden und dann in einem großen Bogen zurück zum See Genezareth. Die Gegend wird dann immer vertrauter und sie kommen dann immer noch nicht nach Hause. Sie waren ja auf der Westseite des See Genezareth zu Hause. Sie kommen auf der Ostseite an, das Gebiet der 10 Städte, Dekapolis, 10 Städte, so nannte man das. Das ist eigentlich gar nicht so ein kleines Gebiet, das ist eigentlich eine große Region, um die es dabei ging. Aber es war auch ein Gebiet, das die Juden mieden, noch viel eher als den Norden, denn dort, da lebten alle möglichen Leute. Diese Gegend, ja, ist eigentlich entstanden, diese Dekapolis, nachdem also auch Alexander dann das sein Reich da also auch aufgeteilt hat. Es lag unter griechischer, auch später dann unter römischer Verwaltung und Israeliten, ein paar Israeliten lebten dort auch, aber die waren von den anderen eigentlich nicht gut angesehen. Denn da mit den Heiden zusammen zu leben, das macht man nicht. Aber Jesus ist dann doch auch wieder mal in diese Region gegangen. Er hat nicht schlecht geredet über die Menschen dort, sondern er ist auch zu ihnen gegangen. Und daran merken wir auch schon, die Feinde des Volkes Gottes sind weder von Gott verlassen, noch sind sie vom Mitleid Jesu ausgeschlossen. Also Jesus wendet sich auch diesen Menschen zu. Und so geht Jesus in dieses Gebiet der 10 Städte. Und so kommt er dort an und findet dort eine neue Situation. Es zeigt schon, dass Jesus hier keine Berührungsängste hat. Und deshalb möchte ich den zweiten Gedanken der Predigt auch überschreiben mit berührt. Sie sind jetzt in diesem Gebiet der 10 Städte und jetzt möchte ich den Bibeltext lesen, um den es mir heute Morgen auch geht in der Predigt. Wir finden das in Markus Kapitel 7. Vers 31 bis 37. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge löste sich und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen. Je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohl gemacht. Die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Den ersten Teil haben wir uns schon angeschaut, dass Jesus dort nach Tyrus und Sidon ging und dann diesen Bogen gemacht hat. Jetzt ist er also hier in diesem Gebiet der 10 Städte angekommen und dieser Gehörlose wird zu ihm gebracht. Und weil er gehörlos ist, kann er eben auch nicht richtig sprechen. In der Parallelstelle im Matthäus-Evangelium wird davon berichtet, dass man noch mehr Menschen zu Jesus brachte, damit er sie heilte. Und wir merken schon, Jesus ist hier in einer Gegend, wo er wieder erkannt wird. Da ist er doch schon wieder begegnet der Menschen, die ihn kennen. Ist das nicht dieser Jesus? Und was macht Jesus? Vers 33 heißt es, er nimmt diesen Gehörlosen aus der Menge beiseite. Er nimmt ihn erstmal auf die Seite, raus, so, wo alle zuschauen. Und dann macht er auch wieder etwas Eigenartiges, oder? Er legt ihm die Finger in die Ohren und berührt seine Zunge mit Speichel. Also spuckt wahrscheinlich dann irgendwie mal in seinen Finger und legt ihm dann den Speichel auf die Zunge. Also das ist jetzt noch vor Corona. Er nimmt den Gehörlosen zur Seite. Raus aus dem Trubel, dort wo alle zuschauen. Und Jesus, so scheint es mir jedenfalls, geht hier auf diesen Menschen ganz individuell ein. Und das ist etwas, was für mich auch etwas ganz Wichtiges ist. Er kommuniziert sozusagen mit diesem Mann in Gebärdensprache. Denn die Leute haben hier eine andere Vorstellung. Sie sagen, leg ihm doch die Hand auf, dass er wieder gesund wird. Aber Jesus macht das nicht. Jesus entscheidet sich für einen anderen Weg. Er nimmt ihn auf die Seite und er steckt ihm die Finger in die Ohren und spuckt aus und berührt mit diesem Speichel seine Zunge. Jesus handelt immer wieder anders, als wir Menschen uns das wünschen und auch vorstellen. Das macht diese Geschichte hier wieder deutlich. Aber Jesus tut das, weil es ihm ganz offensichtlich wichtig ist, dass der Gehörlose auch mitbekommt, was mit ihm geschieht. Einfach nur die Hand auflegen und er ist plötzlich gesund, wäre natürlich eine Lösung gewesen. Jesus hätte das machen können, kein Problem. Und alle anderen, die zugeschaut hätten, hätten gesagt, boah, toll. Aber Jesus ist es wohl wichtiger, dass dieser Gehörlose merkt, was mit ihm passiert. Und wenn Jesus ihn einfach angesprochen hätte, hätte er ihn wahrscheinlich nicht richtig verstanden. Deshalb stellt Jesus sich auf den Gehörlosen ein. Deshalb steckt er ihm auch die Finger in die Ohren, macht damit deutlich, hier mit deinen Ohren, da soll etwas geschehen und berührt auch mit dem Speichel seine Zunge, denn auch damit ist er ganz offensichtlich vorher beschrieben, dass es ein Problem gibt. Und so stellt sich Jesus auf diesen Menschen ein. Er berührt ihn und damit schenkt er ihm auch eine ganz besondere Erfahrung. Wahrscheinlich eine Erfahrung, die er vorher noch nie gemacht hat, die aber jetzt durch Jesu Handeln auch tut. Und wir kennen das selbst ja auch. Wenn irgendetwas Besonderes passiert, dann sagen wir auch, Mensch, das hat mich berührt. Ja, diesen Menschen, diesen Mann wird das auch besonders berührt haben, nachdem Jesus ihn angefasst hat, nach dem, was Jesus hier für ihn getan hat. Das ist etwas, das ihn ganz tief berührt hat. Und ich glaube, Gott möchte uns Menschen auch berühren. Gott möchte jeden Einzelnen, er möchte auch dich berühren in unserem Herzen. Und dieser Gedanke ist mir auch ganz wichtig geworden, dass wir auch diese Offenheit haben, uns diesem Gott öffnen, damit er das auch tun kann. Und dabei gebraucht er immer wieder auch Menschen, um das auch zu verdeutlichen. Hier ist es Jesus, der genau das für diesen jungen Mann dann auch darstellt. Vielleicht habt ihr das auch durch andere Dinge erlebt. Vielleicht war es ein Lied, das er gehört hat, wo er sagte, Mensch, das habe ich jetzt gerade gebraucht, vielleicht läuft einem da sogar kalt den Rücken runter oder so etwas. Oder es ist ein Bibeltext, den man gerade gelesen hat und sagt, das ist genau das, was mir jetzt weitergeholfen hat. Oder es war ein Gespräch mit jemandem anderen oder ich bekomme einen Brief oder eine E-Mail oder was es auch sein mag. Hast du schon mal darüber nachgedacht, so wann das das letzte Mal so der Moment war, wo dich etwas berührt hat und gesagt hast, ja, das hat mich ganz tief in meinem Herzen irgendwo auch getroffen? Ich glaube, dass Gott uns solche Momente schenken möchte und ja, und uns deshalb auch einlädt, dass wir auch diese Offenheit haben, das auch wahrzunehmen, wenn es passiert. Jesus berührt diesen Mann. Und ich habe schon gesagt, er hat offensichtlich keine Berührungsängste. Und die Frage, die ich mir natürlich auch dabei stelle, ist, stehen wir auch vor Herausforderungen? Haben wir Berührungsängste mit anderen Menschen? Also im Moment ist es ja so, wir berühren uns alle so wenig wie möglich, damit wir uns nicht gegenseitig ein Virus oder eine Infektion auch weitergeben. Und wir merken auch, das ist manchmal ganz komisch. Ne? Da sagt man, okay, normalerweise habe ich den Menschen jetzt in den Arm genommen, aber heute, da sagt man nur so von der Ferne, so, hallo, wie geht's? Oder so, ja, also nicht zu fest. Ne? Da merken wir, ja, wir sehnen uns auch so nach einer Berührung manchmal. Wir sagen, es ist doch auch schön, berührt zu werden. Aber auch im übertragenen Sinne, Berührungsängste haben ja auch etwas damit zu tun, dass wir vielleicht sagen, mit dem, da will ich aber wirklich auch keine Berührung haben. Da bin ich auch froh, dass ich einen Abstand habe. Das ist auch gut so, denn damit fühle ich mich viel wohler. Aus den unterschiedlichen Gründen. Vielleicht habe ich da mal eine Verletzung erlebt oder das ist mir suspekt oder was es auch sein mag. Oder ich habe so meine eigenen Vorbehalte Menschen auch gegenüber. Und deshalb muss man sich auch fragen, lassen wir uns denn auch berühren? Lassen wir uns auch von Gott berühren? Lassen wir uns von anderen berühren? Also nicht jeder darf uns doch auch anfassen, oder? Also da ist doch auch schon so, dass wir sagen, naja, bei manchen Menschen ist es vielleicht normal, aber andere, wenn die mich auf einmal anfassen, das ist doch auch etwas, wo ich sage, Moment, das steht dir eigentlich gar nicht zu. Und genauso ist es auch umgekehrt. Wo berühre ich andere? Jesus ist jemand, der hier berührt, der auf die Menschen zugeht. Menschen, die hier ganz offensichtlich auch offen dafür auch sind. Und so berührt er nicht nur seine Freunde, sondern auch Menschen außerhalb seines Volkes, auch Kranke. Und ich wünsche mir, dass wir selber auch einen Blick haben, der größer ist als nur auf uns selbst gerichtet. Dass wir auch zu anderen keine Berührungsängste haben, sondern offen sind, auch mit Menschen von anderer Herkunft, von anderen Religionen oder auch wenn sie einer anderen Kirche angehören, dass wir da dennoch bereit sind, auch offen im Dialog, im Gespräch zu sein. Warum denn nicht? Man infiziert sich doch nicht, wenn man mit Menschen, die auch anders denken, im Gespräch ist. Deshalb glaube ich, ist es wichtig auch, diese Bereitschaft zu haben, Berührungsängste auch aufzugeben, sondern im Gespräch zu sein. Also zwei Gedanken, die wir bisher gehört haben. Geführt, berührt. Die Geschichte ist ja noch nicht zu Ende. Den dritten Gedanken habe ich überschrieben mit gesegnet. Wir haben ja schon in Vers 33 nochmal gelesen, wo es dann heißt, er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren, berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hephata. Das heißt übersetzt, tu dich auf. Also Jesus steckt dem Gehörlosen die Finger in die Ohren, berührt ihn, aber damit ist er noch nicht geheilt. Jetzt schaut er auch zum Himmel hoch. Also auch wieder in seiner Haltung macht er in Gebärdensprache deutlich, die Lösung für dein Problem, die liegt gar nicht bei mir Jesus, sondern das ist, kommt von oben, von Gott her. Da gibt es die Lösung. Jesus erbittet die Heilung von oben und macht damit deutlich, von oben kannst du die Lösung erfahren. Jesus hätte ja gar nicht zum Himmel aufschauen müssen. Und wenn er einfach nur die Hand aufgelegt hätte und er wäre gesund geworden, ja, es wäre schön gewesen. Aber hier ihm deutlich zu machen, Finger, Speichel, nach oben schauen, da kommt Heilung. Und damit lenkt Jesus auch die Aufmerksamkeit von sich weg auf den Vater im Himmel. Es macht deutlich, dass nicht Jesus immer wieder im Mittelpunkt stehen will. Deshalb will er auch nicht König werden. Er möchte, dass Gott, der Vater, im Mittelpunkt steht. Und er sagt zu dem Gehörlosen nur ein Wort: Hephata. Vielleicht so, wie man das ausspricht, konnte er ja sicherlich auch ein bisschen Lippen lesen. Auf jeden Fall war das wohl etwas, was er dann auch verstanden hat, was so viel bedeutet wie: öffne dich. Öffne dich. Das ist alles, was der Gehörlose tun muss. Öffne dich für das Wirken Gottes. Trete ein in die Gegenwart Gottes und lass ihn an dir wirken. Öffne dich. Das ist das, was Jesus ihm sagt. Hätte ihm einfach die Hand aufgelegt und er wäre gesund geworden, ja, dann wäre das eben halt so. Aber hier macht er schon noch deutlich, trete auch in die Gegenwart Gottes hinein. Dann wird er in deinem Leben auch mächtig werden. Und genau das erlebt dieser Gehörlose. Und das war etwas Wunderbares. Und auch die Umstehenden, die das ja jetzt nur noch so ein bisschen am Rande mitbekommen, weil Jesus ihnen ja so ein bisschen auf die Seite geführt hat, sie erleben das aber auch. Und sie merken, hier ist etwas Wunderbares passiert. Und sie sind begeistert. Und sie bekennen auch, Vers 37, er hat alles wohlgemacht. Jesus hat alles richtig gemacht. Er hat es super gemacht. Dieser Satz ist eigentlich ganz unspektakulär, aber er ist trotzdem wichtig. Denn nur ein paar Kapitel vorher im Markus-Evangelium, in Markus 5, wird berichtet, dass Jesus schon einmal ja in dieser Gegend war. Und dort heißt es dann in Vers 17, und sie fingen an und baten Jesus, aus ihrem Gebiet fortzugehen. Das war die Situation, als er dort diesen mit Dämonen Besessenen geheilt hat und die Dämonen gesagt haben, wir wollen aber gerne in diese Schweine, und die sich dann in den See Genezareth gestürzt haben. Und da sieht man schon, also hier auf dieser Seite, da hat man Schweine gehalten im Land, auf der westlichen Seite nicht so sehr. Deshalb wurden die Leute dort auch von den Juden scheel angesehen. Aber jetzt, nachdem ein paar Kapitel, ein bisschen Zeit vergangen ist, sagen sie, dieser Jesus hat alles wohlgemacht. Und bestimmt hat dieser Mensch, der damals von den Dämonen befreit wurde, dieser Gerasener, den Weg bereitet. Denn er wollte unbedingt mit Jesus auch mitgehen und hat gesagt, Jesus, ich möchte gerne mit dir gehen. Und was hat Jesus ihm damals gesagt? Er hat gesagt, nee, du kommst nicht mit mir, du bleibst bitte hier und erzähl den Menschen, was dir geschehen ist. Und das wird er wahrscheinlich auch getan haben. Denn, wie wir gesehen haben, Jesus kommt wieder in dieses Gebiet, er wird erkannt und die Menschen bringen Kranke zu ihm, damit er sie heilt. Ja, er hat den Weg sozusagen bereitet. Und es braucht auch immer wieder Menschen, die den Weg vorbereiten. Menschen, die keine Berührungsängste haben, die von Jesus auch weitererzählen. Und so braucht es immer wieder auch Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, die sich zu Gott wenden, die in seine Gegenwart treten, die dieses Öffne dich auch für sich auch in Anspruch nehmen und Gott an sich wirken lassen. Und ich bin auch fest davon überzeugt, wer sich Gott öffnet, er wird Jesus auch erleben. Er wird auch seine Mitmenschen erleben, denn er wird immer wieder Erfahrungen machen, die ihm Gott auch näher bringen. Öffne dich. Das ist eigentlich die Einladung, die Gott uns auch zuspricht, damit er auch uns in unserem Leben auch segnen kann. Öffne dich für Gott. Öffne dich aber auch für andere Menschen, denn sie sind oft Werkzeuge Gottes und bringen dir Gott auch näher. Und deshalb, glaube ich, ist es eine wichtige Sache, dass wir auch auf die Einladung Gottes immer wieder auch hören. Dass wir uns auch für die Menschen öffnen, die uns selbst auch offen begegnen, sondern dass wir auch den Menschen auch offen begegnen, uns öffnen, die verschlossen sind, die uns gegenüber verschlossen sind. Vielleicht sind wir aber auch nicht diejenigen, die dazu einen Beitrag leisten können, dass sich jemand öffnet. Vielleicht kann das jemand anderes tun. Auch dort, wo eine Tür nicht aufgeht, braucht man nicht dagegen rennen, um sie irgendwie einzudrücken oder so etwas. Das wird keine Frucht bringen, sondern man muss darauf warten, dass eine Tür sich öffnet, dass jemand öffnet. Und ob man gehörlos ist, ob man verletzt wurde, ob man voll Angst ist, ob man bisher ganz ohne Gott gelebt hat oder was es auch sein mag, Gott möchte jeden Menschen heilen. Er möchte jedem Menschen begegnen und er möchte jedem Menschen auch segnen. Deshalb, glaube ich, spricht er auch uns diese Einladung zu. Hephata, öffne dich. Und so sind wir eingeladen, unseren Glauben zu leben. Diese Geschichte hier in Markus Kapitel 7, diese Heilung des Gehörlosen, sie ja, lädt uns ein, auf der einen Seite uns von Jesus führen zu lassen in unserem Leben. Und der Weg in unserem Leben geht nicht immer auf dem direkten Weg von A nach B, sondern manchmal macht er eben halt auch einen großen Bogen, einen Umweg, den wir uns vielleicht auch nicht gewünscht haben, der uns aber dennoch auch hilft, die Welt mal mit anderen Augen zu sehen. Geführt, so haben wir das überschrieben. Und es ist auch wichtig, dass wir uns berühren lassen. Berührt haben wir den zweiten Aspekt genannt. Dass wir Berührungsängste abbauen, dass wir aber auch bereit sind, Gott an uns wirken zu lassen. Und deshalb gilt die Einladung Gottes, öffne dich. Hephata, lass ihn herantreten an dich, lade ihn in dein Leben hinein. Wenn wir das tun, ich glaube, dann werden wir Gott erleben. Und ich bin fest davon überzeugt, dann wirst du auch immer wieder in deinem Glauben gestärkt und dann wirst du Gott auch positiv erleben. Geführt, berührt, gesegnet. Amen. Wir wollen beten. Unser Vater im Himmel, wir sagen dir von ganzem Herzen Dank, dass du uns in unserem Leben immer wieder führst und leitest. Wir haben das in der Vergangenheit erlebt. Und wir sind auch dankbar dafür. Manchmal suchen wir auch nach diesen Wegen, wo du auch an unserer Seite warst. Manchmal fühlt man sich ja auch alleine, aber wir wissen, du bist da und du bist auch manchmal im Hintergrund und begleitest uns. Danke, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass du mit uns durch unser Leben auch gehen willst. Wir haben heute in dieser biblischen Begebenheit gesehen, dass du uns auch berühren möchtest, dass du uns segnen möchtest, dass du immer wieder auch an unserer Seite bist, dass du uns besondere Erfahrungen auch schenken willst. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, dass er das in seinem Leben auch erleben kann. Ich möchte dich bitten, dass wir auch uns selbst auch fragen, ob wir bereit sind, uns dir zu öffnen, damit du auch an uns wirken kannst. So bitte ich dich, dass du jeden, der heute auch hier ist, segnest. Ich bitte dich für die Kranken, dass du mit ihnen bist. Ich bitte dich für all diejenigen, die auch nicht da sein konnten oder die sich ja, aus den unterschiedlichen Gründen auch zurückhalten, auch Gottesdienst zu besuchen. Ich möchte dich bitten, dass du auch sie mit deinem Segen auch begleitest, dass du bei ihnen bist und dass du ihnen Kraft und Stärke bist. Und so wollen wir dir Dankeschön sagen, dass wir dir vertrauen dürfen, dass du auch mit uns gehst. Wir leben auch in besonderen Zeiten mit besonderen Herausforderungen und so wollen wir dich bitten, dass du auch bei denjenigen bist, die dieses Land auch führen, dass du ihnen auch Weisheit schenkst. Ich möchte dich bitten, dass du auch uns als Gläubige führst, dass wir auch hier in unserem Leben richtige Entscheidungen treffen. So sei du mit jedem Einzelnen, dass er dich auch erleben kann. So danken wir dir auch heute für den Sabbat. Du schenkst uns immer wieder den Tag der Ruhe, den Tag der Begegnung mit dir. Und so bitten wir dich, dass auch der heutige Sabbat ein Segenstag für uns werden kann. So danke ich dir in Jesu Namen. Amen.